Warum Startups und Produkte floppen. Die 10 Todsünden des Marketings im Zeitalter der Digitalisierung. Von Tina Müller und Hans-Willi Schroff. Gelesen von Arvid Schalle und Michel Winter.
Jedes Jahr stecken Unternehmen Unsummen in die Entwicklung neuer Produkte. Ob Smartphones, Fruchtgummis oder Fitness-Gadgets. Der Markt wird regelrecht überflutet mit neuen Geschmacksrichtungen und technischen Innovationen. Dabei ist jedoch nicht alles Gold, was glänzt. Mehr als jedes zweite Produkt entpuppt sich als Flop. Aber warum ist die Fehlerquote so hoch? Das haben die Management- und Marketing-Experten Tina Müller und Hans-Willi Schroff ergründet. Viele Unternehmen, vor allem Startups, machen schlicht immer wieder die gleichen Fehler. Im Folgenden schauen wir uns die 10 konkreten Fehler an. Von den Autoren als Todsünden des Marketings bezeichnet. Aber warum Todsünden? Nun, im katholischen Glauben handelt es sich bei den Todsünden um die 7 schwerwiegendsten Sünden. Wer sie begeht, kommt in die Hölle. Auch die Marketing-Sünden sind so gravierend, dass sie ein Produkt in die ewige Verdammnis schicken können.
Blink Nummer 1. Vermeidbare Flops.
Kannst du dich noch an das Fire Phone erinnern? Das erste Smartphone des Online-Riesen Amazon. Oder an die Schokoladenpizza von Dr. Oetker? Zwei Produkte, die vor einigen Jahren mit viel Tamtam angekündigt und heiß diskutiert wurden. Doch bereits nach kurzer Zeit waren beide wieder vom Markt verschwunden. Einzelfälle? Mitnichten. Der Unternehmer Peter Haller und GfK-Panelforscher Wolfgang Twardawa stellten in ihrem 2008 veröffentlichten Buch Building Best Brands fest, dass 70% aller neu vorgestellten Konsumgüter binnen eines Jahres scheitern. Andere Experten kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Heißt, mehr als jedes zweite neue Produkt auf dem deutschen Markt ist ein Flop. Eine Quote, die in anderen Berufen undenkbar wäre. Oder hast du schon mal von einem Chirurgen gehört, dem mehr als die Hälfte seiner OPs misslingt? Bei Startups ist die Lage sogar noch schlimmer. Umfassende Statistiken zu diesem Thema gibt es zwar nicht, doch die Autoren gehen auf Basis vorhandener Daten davon aus, dass lediglich 5-10% der Startups überleben. Aber warum scheitern so viele Innovationen? Gibt es ein wiederkehrendes Muster, das dazu führt, dass so viele Produkte am Markt erfolglos bleiben? Im Laufe der Jahre haben die Autoren tatsächlich 10 häufige Fehler identifiziert, vor denen weder Traditionsunternehmen noch disruptive Startups gefeit sind. Sie betreffen alle Stufen der Produktvermarktung. Vom innovativen Konzept über den Marketingmix bis hin zur Erfolgskontrolle. Ein generelles Problem ist, dass Unternehmen viel zu viele unattraktive Produkte auf den Markt bringen. Die Marktanalysefirma CB Insights kam 2019 zu dem Ergebnis, dass fehlende Nachfrage der häufigste Grund für das Scheitern von Startups ist. Außerdem vernachlässigen immer mehr Unternehmen die strategische Markenarbeit. Und im Zuge der Markteinführung werden oft schlechte Entscheidungen getroffen. Doch dazu mehr in den folgenden Blinks.
Halten wir an dieser Stelle fest, dass sehr viele Produkte und Startups aufgrund der immer gleichen Fehler scheitern.
Werfen wir nun einen Blick auf Fehler Nummer 1. Das missratene Produktkonzept. Das missratene Produktkonzept.
Blink Nummer 2. Eine gute Idee.
Wer sich durch Online-Shops klickt, findet hin und wieder kuriose Produkte. Nachttischlampen, die wie Atompilze aussehen, Brotboxen für Kiwis oder Raumerfrischer mit Salamigeruch. Da drängt sich schnell die Frage auf, wer hielt diese Produkte eigentlich für eine gute Idee? Die Ursache vieler Flops liegt bereits ganz am Anfang des Innovationsprozesses, nämlich beim Produktkonzept. Denn auf diesem Konzept basieren Produktentwicklung und Marketingmix, weshalb es eine extrem wichtige Rolle spielt. Idealerweise liefert ein Produktkonzept ein Produkt, das einzigartig und relevant ist. Doch die meisten entwickelten Produkte erfüllen diesen Zweck für Konsumenten nicht. Das ist Todsünde Nummer 1. Relevanz heißt, dass das Produkt ein Bedürfnis befriedigt. Es bietet den Käufern einen Nutzen. Dieser kann entweder funktional oder emotional sein. iTunes bietet seinen Kunden die nützliche Funktion, Musik auf ihren Computer herunterzuladen und zu organisieren. Eine Handtasche der Luxusmarke Hermès setzt dagegen auf Emotionen. Wer sie kauft, will sich oftmals elegant und besonders fühlen. Einzigartigkeit, auch Differenzierung genannt, entsteht dadurch, dass sich das Produkt von der Konkurrenz abhebt. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Produkt kann eine völlig neuartige Leistung erbringen, so wie die Streaming-Plattform Netflix. Oder es kann zwei bestehende Produkte neu kombinieren, zum Beispiel als 2-in-1 Haarpflegeserie, die Shampoo und Spülung vereint. Um Produkte zu entwerfen, die relevant und einzigartig sind, muss ein Unternehmen seine Kundenwünsche kennen und in den Innovationsprozess einbeziehen. Konsumentenorientierung ist also das A und O. Werden die Kunden ignoriert, ist das Todsünde Nummer 2. Konsumentenorientierung bedeutet, regelmäßig Informationen über die Zielgruppe und den Markt zu sammeln. Dazu erstellt der Marktforschungsleiter des Unternehmens am besten einen Learning Plan. Dieser legt genau fest, welche Daten wie oft erhoben werden müssen, damit das Unternehmen stets auf dem neuesten Stand ist. Eine geeignete Erhebungsmethode sind zum Beispiel Fokusgruppen. In einer moderierten Gruppendiskussion mit 5 bis 8 Teilnehmenden kann das Unternehmen Wünsche und Bedürfnisse kennenlernen und Feedback erhalten. Auch Verhaltensstudien oder Trendmonitorings bieten sich zur Datenerhebung an.
Am Anfang des Innovationsprozesses muss also die Beschäftigung mit der Zielgruppe stehen, damit das zu entwickelnde Konzept relevant und einzigartig wird.
Sich ständig neue, gute Produkte einfallen zu lassen, ist natürlich gar nicht so einfach. Im nächsten Blink geht es darum, wie Unternehmen die Kreativität ihrer Mitarbeiter anregen.
Blink Nummer 3. Kreativität dank Schwarmintelligenz.
Stell dir vor, du veranstaltest eine Dinnerparty und stehst dafür selbst am Herd. Doch es gibt eine Schwierigkeit. Deine Gäste kommen aus aller Welt. Die Frage nach der Menüwahl treibt dir die Schweißperlen auf die Stirn. Wie schaffst du es bloß, ein Essen zu zaubern, das jemandem aus Brasilien genauso gut schmeckt wie einem Gast aus China? Unternehmen mit globalen Absatzmärkten stehen häufig vor genau diesem Dilemma. Und trotzdem entscheiden sich viele dafür, den Innovationsprozess in ihrer Zentrale zu bündeln. Das ist nicht nur riskant, weil das Feingefühl für kulturelle Unterschiede und Geschmäcker fehlt. Es verhindert auch, dass das kreative Potenzial aller Marketingmitarbeiterinnen genutzt wird. Angenommen, in einer Konzernzentrale arbeiten 100 Mitarbeiter im strategischen Marketing. In den regionalen Marketingabteilungen gibt es noch 800 weitere kluge Köpfe. Ihr Aufgabenbereich beschränkt sich jedoch auf die Umsetzung der Strategie von oben. Das Potenzial der Schwarmintelligenz und Co-Kreation zu vergeuden, ist Todsünde Nummer 3. Ein Mittel, um dagegen die Kreativität aller Standorte zu nutzen, ist ein Innovation Sourcing System. Das ist ein intranet-basiertes System, das allen Marketingangestellten zugänglich ist. Es besteht aus 3 Teilen: Ideengenerierung, Ideenevaluierung und Ideenprämierung bzw. Umsetzung. Im ersten Schritt werden alle Mitarbeiter aufgefordert, Produktideen hochzuladen. Als Motivation könnte das beste Konzept eine Geldprämie erhalten und in der Konzernzentrale präsentiert werden. Wenn genügend Vorschläge eingebracht wurden, folgt die Bewertung. Alle Mitarbeiter können die Konzepte auf einer festen Skala bewerten. Anschließend folgt die Bewertung durch eine interne Fachjury. Zum Schluss wird die beste Idee dann prämiert und im besten Fall sogar umgesetzt. Ein Konzept sollte vor seiner Umsetzung jedoch immer an den Konsumenten getestet werden. Fehlt diese empirische Überprüfung, ist das Todsünde Nummer 4. Denn nur weil ein Konzept der Marketingleitung gefällt, heißt das noch lange nicht, dass es auch bei der Zielgruppe ankommt. Eine Möglichkeit, ein Konzept empirisch zu überprüfen, ist das Benchmarking. Beim Benchmarking werden neue Produkte mit erfolgreichen Produkten der Vergangenheit verglichen. Das können eigene oder Wettbewerberprodukte sein. Ein typisches Vergleichskriterium ist die Kaufbereitschaft. Nur wenn das Produktkonzept die Benchmark bei der Kaufbereitschaft erreicht, wird es umgesetzt.
Was zeigt uns das? Neue Konzepte sollten aus einem kooperativen Prozess heraus entstehen und immer empirisch überprüft werden.
Wenn Produkte getestet werden, spielen nicht nur objektive Faktoren eine Rolle. Entscheidend ist auch, welcher Name auf dem Produkt steht. Die Marke. Aber wie positioniert man eine solche Marke am besten?
Blink Nummer 4. Marken richtig positionieren.
Im Gegensatz zum Produkt ist eine Marke nicht sichtbar. Sie existiert nur in unserem Kopf. Und so gibt es immer wieder Manager, die finden, Marken seien zwar eine schöne Sache, aber nichts, in das man viel Geld investieren müsste. Die Autoren sind anderer Meinung. Eine klare Markenpositionierung unterzubewerten, ist für sie Todsünde Nummer 5. Denn ein Produkt und eine Marke sind untrennbar miteinander verbunden. Eine Marke ist so etwas wie das psychologische Trägersystem eines Produkts. Marken befriedigen emotionale Bedürfnisse. Sie bewirken, dass Kundinnen Shampoos nicht nur kaufen, um sich damit die Haare zu waschen. Sie kaufen Shampoos, um endlich das glänzende, volle Haar zu bekommen, das sie sich schon immer gewünscht haben. Dabei kann ein Produkt mit unterschiedlichen emotionalen Bedürfnissen verbunden sein. Nehmen wir das Beispiel Kaffee. Morgens wollen wir mit einer Tasse Kaffee vielleicht unsere Leistungsfähigkeit ankurbeln, um mit einer Präsentation zu überzeugen. Die Tasse am frühen Nachmittag mit der Kollegin ist ein liebgewonnenes Ritual, das uns Schwung für die zweite Tageshälfte verleiht. Und abends auf der Couch trinken wir vielleicht noch einmal einen, um den Tag entspannt Revue passieren zu lassen. Diese drei unterschiedlichen Bedürfnisse – Power, Schwung, Entspannung – lassen sich den Begriffen Dominanz, Stimulanz und Balance zuordnen. Laut dem Psychologen Hans-Georg Heusel sind die drei Faktoren Dominanz, Stimulanz und Balance grundlegend für unsere Emotionen und Motive und damit letztlich auch für unser Handeln. Auch unsere Kaufentscheidungen treffen wir auf dieser Grundlage. Heusel hat die sogenannte Limbic Map entwickelt, also eine Landkarte für Kaufmotive. Die Limbic Map ist ein Schaubild, in dem Dominanz, Stimulanz und Balance als gegenüberliegende Pole eingezeichnet sind. Dazwischen sind viele Zwischentöne wie Ehrgeiz, Sinnlichkeit oder Kreativität abgebildet. All die Motive auf der Karte stehen für potenzielle Positionierung einer Marke. Die Limbic Map kann also als Ausgangspunkt genommen werden, um sich die Bedürfnisse der Kunden vor Augen zu führen und zu überlegen, wofür die Marke stehen soll. Wenn eine Marke bereits existiert, fängt man beim Ist-Zustand an. Wo befindet sich die Marke aktuell in den Köpfen der Kunden? Diese Verortung sollte durch Marktforschung belegt werden. Anschließend muss die Wunschposition festgelegt werden. Für welche Emotionen soll die Marke zukünftig stehen? Die Antwort stellt die Basis aller späteren Produkt- und Marketingentscheidungen dar.
Zusammengefasst heißt das: Eine eindeutige emotionale Positionierung der Marke ist wichtig, um die Bedürfnisse der Kunden gezielt ansprechen zu können.
Doch auch eine eindeutige Markenpositionierung ist wenig wert, wenn sie im Innovationsprozess und Marketingmix nicht mitgedacht wird. Das kann schwerwiegende Folgen haben.
Blink Nummer 5. Produkt und Marke in Einklang bringen.
Stell dir vor, du willst dir aus dem Supermarkt schnell einen grünen Smoothie holen. Du hast die Wahl zwischen einer Marke, die noch andere gesunde Produkte anbietet, und einem Smoothie von Haribo. Welchen würdest du wohl nehmen? Wahrscheinlich nicht den Haribo-Smoothie. Das Problem ist nämlich, dass die meisten Menschen die Marke Haribo eindeutig mit zuckerhaltigen Süßigkeiten assoziieren. Das passt nicht zur Idee eines gesunden Smoothies. Wenn, wie in diesem fiktiven Szenario, die Konsistenz zwischen Marke und Produktkonzept fehlt, ist das Todsünde Nummer 6. Vor jeder neuen Produktinnovation sollte die Frage stehen, ob das Produkt glaubwürdig zur Marke passt. Im Idealfall hat der Kunde bereits eine Vorstellung davon, wofür eine Marke steht. Und diese Grundidee wird er mit jedem neuen Produkt abgleichen. Wenn beides nicht zusammenpasst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er dem Produktversprechen nicht glaubt und zum Produkt der Konkurrenz greift. Zugegeben, nicht immer ist die Sache so eindeutig wie im Fall von Haribo. Die Haarpflegemarke Gliss-Kur ist seit langem dafür bekannt, kaputte Haare zu reparieren. Doch im Haarpflegesegment gibt es noch andere Bereiche, die ein lukratives Geschäft versprechen. Zum Beispiel Haarvolumen oder Schuppenentfernung. So könnte das Management von Gliss-Kur auf die Idee kommen, die Marke auch auf diese Segmente auszudehnen. Man nennt das Line Extension. Doch die Entscheidung sollte gut überlegt sein. Für die Einführung eines Anti-Schuppen-Shampoos spricht zwar die Aussicht auf weitere Marktanteile. Dem entgegen steht jedoch das Risiko der fehlenden Glaubwürdigkeit. Außerdem könnte es die Kernmarke verwässern. Die Konsumenten wüssten nicht mehr genau, was die Marke ausmacht. Angenommen, die Line Extension wird trotzdem beschlossen. Nun geht es darum, Todsünde Nummer 7 zu vermeiden. Fehlende Abstimmung zwischen Marke und Marketingmix. Der Marketingmix, das sind alle Elemente des Produktmarketings. Wie ist die Verpackung gestaltet? Was kostet das Produkt? Und wie sehen die jeweiligen Werbeanzeigen oder Clips aus? Ein Waschmittel, das stark gegen Flecken wirkt, sollte beispielsweise nicht als feines, rosafarbenes Pulver verkauft werden. Auch ein sinnlich zurückgenommener Werbespot wäre kontraproduktiv. Stattdessen müssen alle Marketinginstrumente Kraft ausstrahlen. Zum Beispiel durch ein grobkörniges, weißes Pulver und einen Spot, in dem mit drastischen Vorher-Nachher-Bildern die Fleckenkraft verdeutlicht wird.
Ergo, das Produkt wie auch der Marketingmix sollten widerspiegeln, wofür die Marke steht.
Marke, Produkt und Marketingmix stehen also in den Startlöchern. Was gibt es beim Launch zu beachten?
Blink Nummer 6. Realistisch planen.
Kennst du das Märchen von Rumpelstilzchen? In der Erzählung hilft ein teuflisches Männchen einer Müllerstochter, Stroh zu Gold zu spinnen, und verlangt im Gegenzug ihr erstgeborenes Kind. Ihre einzige Chance? Sie darf das Kind behalten, wenn sie Rumpelstilzchens Namen errät. Rumpelstilzchen ist felsenfest überzeugt, dass niemand seinen ungewöhnlichen Namen herausfinden kann. Es ist so überzeugt von seinem Plan, dass es alles um sich herum vergisst und sich schließlich verplappert. Der so ausgeklügelte Plan? Hinüber. Ähnlich wie Rumpelstilzchen verhalten sich viele Entscheidungsträger in großen Unternehmen. Sie beauftragen teure Prognosen, stellen überoptimistische Pläne auf und denken, sie könnten die Zukunft damit todsicher vorhersagen. Am Ende sind sie völlig überrumpelt, wenn es anders kommt. Unrealistische Planungen zu machen und als gesichert anzunehmen, ist Todsünde Nummer 8. In vielen Firmen werden vor einem Launch beispielsweise Testmarktsimulationen durchgeführt. Marktforschungsinstitute testen anhand von Kundenstichproben den geplanten Marketingmix. Anschließend geben sie Erfolgsprognosen für Kriterien wie Umsatz oder Marktanteil mithilfe von Wahrscheinlichkeiten ab. Dabei gibt es zunächst das Problem, dass einige Entscheider mit Wahrscheinlichkeiten nicht umgehen können. Wenn ein bestimmtes Absatzvolumen mit 80% Wahrscheinlichkeit vorausgesagt wird, ist das in Ihren Augen schon so verbucht. Dass am Ende vielleicht viel geringere Stückzahlen über die Ladentheke gehen, kommt in Ihren Überlegungen nicht vor. Ein weiteres Problem: Testmarktsimulationen gelten ceteris paribus, also unter der Annahme, dass alle Rahmenbedingungen gleich bleiben. Die Aussagefähigkeit für die Zukunft ist daher begrenzt. Denn welcher Markt sieht in einem Jahr noch genauso aus wie heute? Die Konsequenz von Fehlinterpretationen und weltfremder Prognosen? Es entstehen überzogene Launch-Erwartungen, die das Produkt in der Realität nicht erfüllen kann. Unrealistische Planungen sind aber nicht nur auf Missverständnisse zwischen Marktforschung und Management zurückzuführen. Bisweilen setzen Manager viel zu optimistische Planzahlen an, um einen internen Wettbewerb um Ressourcen zu gewinnen. Wenn ein begrenztes Budget für die Entwicklung neuer Produkte zur Verfügung steht, gewinnt meist die Managerin, die mit ihrem Produktkonzept den größten Umsatz oder das schnellste Wachstum verspricht. Die Autoren plädieren für eine realistischere Planungsphilosophie. In der Praxis bedeutet das, Spielraum für Unvorhergesehenes lassen und Marktpotenziale ausführlich recherchieren. Außerdem sollten Produkte und Launch-Strategien ständig anhand von Kundenfeedback überprüft und optimiert werden.
Wir können eine einfache Regel festhalten. Realistisch planen heißt, Ungewissheiten hinzunehmen und sich nicht zu internen Wettkämpfen hinreißen zu lassen.
Das Produkt ist bereit, der Launch ist geplant. Klingt, als ob nun nichts mehr schiefgehen könnte. Oder etwa doch.
Blink Nummer 7. Gute Launch-Kontrolle ist unverzichtbar.
Als das Institut für Demoskopie Allensbach, der CSU, im Jahr 2013 in einer Wahlprognose 41% der Wählerstimmen in Bayern voraussagte und damit etliche Punkte weniger, als es die Partei gewohnt war, setzte bei der Führungsriege sofort Kopfschütteln ein. Die Erhebung sei nicht repräsentativ und ganz bestimmt fehlerhaft. Dass wirklich etwas schiefgelaufen sein könnte, wurde nicht in Erwägung gezogen. Ein ähnlich reflexhaftes Verhalten beobachten die Autoren häufig bei Produkteinführungen. Hier werden weder wichtige Kennzahlen erfasst, noch Fehler eingestanden. Und auch an Korrekturen und Nachjustierungen ist nicht zu denken. Diese Versäumnis ist Todsünde Nummer 9. Im Zuge des Launches ist ein gründliches Monitoring des Markterfolgs unverzichtbar. So sollten die zuständigen Manager zunächst Zielgrößen für das erste Jahr nach dem Produktlaunch festlegen, zum Beispiel einen gewünschten Marktanteil oder Umsatz. Anschließend werden diese Werte monatlich erhoben und ausgewertet. Daraufhin muss laufend entschieden werden, ob die Produkt- und Marketingstrategie fortgesetzt, angepasst oder gestoppt wird. Als Richtwerte dienen Benchmarks vergangener erfolgreicher Markteinführungen. Wichtig ist, dass die Entscheidung datenbasiert ist und ein schlecht laufendes Produkt nicht nur deshalb am Markt gehalten wird, weil sich die zuständige Managerin keine Niederlage eingestehen will. Damit kommen wir zu Todsünde Nummer 10. Politisches Powerplay. Manager, die im strategischen Marketing arbeiten, werden oft nach der Anzahl gelaunchter Produkte beurteilt. Auch das Einhalten von Zeitplänen gilt als Zeichen guter Arbeit. Verzögerungen, etwa beim Erstellen und Testen des Marketingmixes, stoßen in den Chefetagen häufig auf Unverständnis. Das führt dazu, dass auch Produkte durchgeboxt werden, die schlecht oder halb fertig sind. Der Chief Marketing Officer sollte daher sicherstellen, dass jede Innovations- und Launch-Entscheidung eingehend geprüft und empirisch untermauert wird.
Kurzum, ein Launch sollte immer kontrolliert und frei von Machtspielchen erfolgen.
Denk daran, schlechte Produkte rechtzeitig zu kippen, ist immer billiger, als erst nach vielen teuren Werbespots die Reißleine zu ziehen.
Das waren unsere Tipps für erfolgreiche Markteinführungen basierend auf dem Buch »Warum Startups und Unternehmen floppen« von Tina Müller und Hans-Willi Schroff. Die Gründe, warum so viele Produkte und Startups floppen, liegen auf der Hand. Eine fehlende Kundenzentrierung und unzureichende Performance-Kontrolle führen dazu, dass schlechte Produkte gelauncht werden. Das Branding wird oft so vernachlässigt, dass Marke und Produkt am Ende gar nicht mehr zusammenpassen. Und interne Machtkämpfe um Ansehen und Budgets verhindern, dass Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt und korrigiert werden. Der Erfolg oder Misserfolg von Startups hängt unmittelbar davon ab, ob das Produkt ein Hit wird, weshalb ein verkorkstes Produkt meist zum Scheitern des ganzen Startups führt. Statt Prozesse zu verschlanken und Kosten zu senken, sollten sich Unternehmen in der heutigen Zeit also wieder mehr auf die Bedeutung des Marketings besinnen. Der Aufbau einer Marke ist keine Spielerei, sondern die Grundlage für langfristigen Erfolg. Nur wer seine Zielgruppe im Blick hat und ihre Bedürfnisse versteht, wird Produkte entwickeln, die attraktiv und relevant sind. So wird langfristig Wert geschaffen. Für Unternehmen, Investoren und Kunden. Idealerweise helfen dir diese Tipps, Produkte in Zukunft erfolgreicher zu vermarkten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.